Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los.
Hallo Stefan, wir treffen uns heute wieder zu einer neuen Episode unseres Podcasts und ich freue mich schon drauf auf unser Gespräch. Wir wollen uns ja heute ein bisschen genauer nochmal mit einem Kirchentag beschäftigen, 1965. Ja, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Hartmut, ich bin auch gespannt. Wir schauen in den Kirchentag und zwar in das Liederheft. 12. Deutscher Evangelischer Kirchentag, Köln, 1965, 28. Juli bis 1. August. Und das Liederheft ist ein dünnes, rotes Heft, in meiner Version jetzt schon etwas abgegriffen. Logischerweise habe ich mir antiquarisch besorgt. Und es ist aufgebaut zum ersten Mal meines Wissens so, dass es kein reiner Auszug aus dem evangelischen Kirchengesangbuch gewesen ist. Also es zeigt sich ziemlich stark, wie wichtig jetzt schon zu dieser Zeit das NGL geworden ist. Mengenmäßig erkennt man es noch nicht ganz. Also der überwiegende Teil sind noch Auszüge von Liedern aus dem evangelischen Kirchengesangbuch, also traditionelle Choräle, damit die Leute nicht das Gesangbuch mitschleppen müssten wahrscheinlich. Dann gibt es einen kleinen Ausschnitt von ökumenischen Liedern. Das sind hauptsächlich so englische Hymns, kann man sagen. Und ein dritten Teil, wenn man so will, in diesem Liederbuch mit neuen Liedern ist das übergeschrieben. Da gibt es dann ein kleines Vorwort, wie es zu diesen Liedern gekommen ist. Und dort sind von Nummer 70 bis 85, also davor sind noch einige Kanons, ne? Das muss ja bei Kirchentag sein, aber dann kommen diese neuen Lieder. Und da sind Lieder zusammengetragen, die auf einen Wettbewerb zurückgehen, den offenbar der Kirchentag ausgeschrieben hat und bei dem einige neue Lieder herausgekommen sind, plus einige weitere sind aufgenommen worden, so die sich schon so ein bisschen etabliert hatten. Und da ist manches Spannendes drin.
Da hat sich wahrscheinlich der Kirchentag inspirieren lassen von den Tutzinger Preisausschreiben, die da ja schon gewesen waren zu dieser Zeit, und hat sich gedacht, ja, das ist doch eine gute Idee, um neue Lieder zu generieren, machen wir das doch auch. Und das ist ja eine Tradition, die dann auch später weiter fortgesetzt wurde, ne?
Offensichtlich, genau. Es ist ja bis heute irgendwie dann immer so, wenn man ein neues Thema hat, dann macht man nochmal einen Liedwettbewerb und guckt, was so kommt.
Genau.
Ja, und da ist Spannendes drin. Also zum einen sind so Lieder drin, die heute relativ etabliert sind. Hilfe meines Lebens zum Beispiel ist ein Lied drin. Das ist nicht jetzt aus diesem Wettbewerb entstanden. Das hat man ehrenhalber schon aufgenommen. Mit so einer kleinen Anmerkung. Es ist eines der Lieder der jungen Gemeinde, das für Gottesdienste in neuer Gestalt 1961 entstand. Die Melodie erfordert eine abwechslungsreiche Begleitung. Das ist schon mal spannend. Diese Lieder haben immer so kleine Aufführungshinweise noch unten drunter.
Ja, ja, so ein bisschen Erklärungen dazu, wie sie zu verstehen sind und wie sie gesungen werden könnten und so weiter. Ne? Da steht ja auch dabei, dann hier mit einer Gitarrenkombo oder mit welchen Instrumenten die am besten begleitet werden können. Das finde ich auch total interessant.
Genau, man unterscheidet auch schon so zwischen Liedern, die so als Vorsängerlied fungieren, also im Grunde als Vortragsstück für eine Band, wird man modern gesprochen wahrscheinlich sagen, oder als Lieder für alle oder als Gemeindelieder. Wobei mir da die Unterscheidung nicht ganz, ganz klar ist. Es werden auch relativ komplizierte Lieder als Gemeindelied ausgewiesen. Also die Klassifizierung ist nicht ganz logisch, wie ich finde. Und ein Lied ist da drin, also in zwei wollen wir ein bisschen genauer reingucken, aber in eins zunächst einmal. Und das ist das Lied Die ganze Welt hast du uns überlassen. Das ist auch ein Gesangbuchlied und sogar mehr noch, es ist sogar ein Wochenlied, nämlich das Wochenlied für eines der Wochenlieder für den Reformationstag. Und es stammt von Hans Rudolf Simoneit. Und ich würde ganz gerne mit einem Zitat anfangen und dann gucken wir mal in die Musik rein. Es gibt zu diesem Kirchentag auch ein Dokumentationsband, wie es das auch oft gibt. Da ist eine Diskussion über neue Gottesdienstformen abgedruckt. Übrigens, kleiner Funfact am Rande, bei dieser Diskussion war ein Fräulein Meinhof dabei. Das ist Ulrike Meinhof, die dann später terroristisch aktiv wurde. Zu der Zeit war sie noch Redakteurin bei einer Hamburger Zeitschrift.
Und hat sich mit Musik beschäftigt, interessant, ja.
Und mit Gottesdienst vielleicht mehr. Also Substanzielles zur Musik sagt sie in diesem Gespräch jetzt nicht. Ist insgesamt relativ ruhig, aber trotzdem ganz interessant, wer da alles so dabei war.
Und das ist ein Fräulein Meinhof, wird als solches auch tätowiert.
Das wird dann noch Fräulein Meinhof, das muss dann zu der Zeit wohl noch so sein. Okay. Ja. Und aber dieser, also der Hans-Rudolf Simoneit, Kirchenmusiker, hat ein Statement gegeben, was man heute noch genauso sagen könnte. Das ist ein sehr fundamentaler Satz, der sehr viel Gültigkeit hat, und er sagt: Weil unsere Gesellschaft pluralistisch ist, müssen wir auch von der Kirche aus dieser vielfältigen Gesellschaft Gottesdienste anbieten, in denen wir auch den Gemeindegliedern sagen, jawohl, ihr habt ein Recht darauf, dass ihr mit euren Interessen und Begabungen respektiert werdet. Ich möchte also sagen, dass der, der etwa in der Welt des Jazz lebt, auch im Gottesdienst diese seine Welt wiederfinden soll. Genauso würde ich sagen, dass der, der in der Gregorianik lebt, irgendwie im Gottesdienst diese seine Welt wiederfinden muss. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Wir müssen endlich vom Hochmut heruntergehen, als wären wir in der Kirche, bei der Gemeinde alle geschmacklich so vorgebildet, wie wir das vielleicht meinen. Auch das Schlagerlied hat ein Recht darauf, in der Gemeinde voll genommen zu werden.
Wow, das sind ja schon starke Sätze in dieser Zeit, in diesen 60er Jahren. Man denkt ja manchmal so, ne, wenn man jetzt heutzutage mit Popularmusik in der Kirche unterwegs ist und denkt, man ist so eine Vortriebskraft vielleicht, um diese Dinge irgendwie nach und nach zu etablieren, und setzt sich dafür ein und denkt, man ist da irgendwie ganz vorne dran an einer Bewegung, stellt man immer wieder fest, dass es eigentlich schon vor längerer Zeit in dem Falle Leute gegeben hat, die genau das Richtige, auch aus meiner Sicht tatsächlich das Richtige gesagt haben und auch versucht haben umzusetzen, zu sagen, die Leute, die wir heute ansprechen, die müssen mit heutigen Mitteln angesprochen werden und mit heutigen Texten, Musik und so weiter und so fort, müssen in ihrer Erfahrungswelt abgeholt werden, damit die Musik sie berührt, die wir in der Kirche machen. Finde ich super, dieses Zitat.
Ja, und erstaunlich allerdings, wie lange die Diskussionen so laufen. Ne? Also man hat ja das Gefühl, man könnte im Grunde manche Diskussionen sich alle 10 Jahre vornehmen und hat die gleichen Argumentationsmuster. Aber trotzdem, genau, es ist eben alles schon ganz lange etabliert, denn 65, das sind ja mal jetzt schon auch schlappe 60 Jahre.
Genau, vielleicht hat der Herr Simoneit auch damals gedacht, ja, das braucht jetzt nur 1, 2, 3 Jahre und dann wird die Kirche das insgesamt kapiert haben. Ne?
Dann ist das Thema mal durch, aber nun denn.
Da gab es dann eine Geschichte und die vollzieht sich immer noch.
Ja, die ganze Welt hast du uns überlassen. Das ist Lied 71 in diesem Liederheft. Oder EG 360, die zweite der Melodien, die dort abgedruckt sind, wer das mal sich angucken möchte jetzt.
Im Gesangbuch ist es ja als zweite Melodie gelandet, das von Herrn Simoneit. Die erste Melodie ist von Manfred Schlenker zu dem gleichen Text, den Christa Weiß geschrieben hat. Also wie ich finde, auch ein sehr aktueller Text, setzt sich sehr auseinander mit aktueller Zeit, auch mit Widersprüchen der aktuellen Zeit. Also aktuell damals, aber eben auch heute. Es geht um die Freiheit eigentlich, die uns geschenkt ist, aber mit der wir nicht so optimal umgehen an vielen Stellen. Wir merken es heute ja in ganz vielen konkreten Problemen, die wir als Menschheit auch haben. Wir machen jetzt hier keinen politischen Podcast, aber klar, Freiheit zu handeln, Freiheit, die Erde zu bewahren, Freiheit, das Miteinander in einem gegenseitigen Verständnis zu gestalten, friedlich und so, das ist heutzutage aktuell ja so ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Das muss man sagen. Und spannend finde ich auch diese Freiheit, dass sie so groß ist, die da drin ist, dass sie auch die Möglichkeit zum Missbrauch der Freiheit mit drin steckt von Gott. Ne? Also das zeigt ja nochmal mehr, wie groß dieses Freiheitsgeschenk ist. Also ich gebe euch das, ich schmeiß euch mal meine Welt hin und ihr könnt auswählen, ob ihr es gut macht oder schlecht.
Genau.
Und wenn ihr es schlecht macht, selbst dann noch, gibt es am Ende immer noch in der letzten Strophe dann, gibt es nicht das Gericht, das Strafgericht, sondern immer noch die Möglichkeit zu lieben, zu hoffen, zu verzeihen. Mhm. Also schon ein sehr großer Text, ne? Das muss man sagen.
Ja, also nicht umsonst hat er auch zwei musikalische Versionen hervorgebracht und es hat auch noch eine weitere Reise angetreten nach Schweden und wieder zurück. Da können wir vielleicht nachher noch kurz da drauf kommen. Was ich interessant finde an dem Herrn Simoneit, Kirchenmusiker, er war zu seiner Zeit auch Landesjugendsingwart in der Evangelischen Landeskirche in Baden und war dann später Kirchenmusiker in Bünde in Westfalen und so weiter. Also hat sich auch sehr stark ja in der Jugendarbeit bewegt und ist sicherlich damit auch immer wieder damit konfrontiert worden, ne? Wie junge Leute heutzutage ticken, was sie für Musik hören und was daran vielleicht cool ist und so weiter. Und daraus kommt, glaube ich, auch so seine Erkenntnis zu sagen, ja, das, was wir in der Kirche machen, sollte die Leute berühren, die auch sonst draußen, in Anführungsstrichen, Musik hören und sich von Musik berühren lassen. Und das war damals ja wirklich eine Zeit, wir sprachen neulich darüber, 50er Jahre Rock'n'Roll und so, und dann 60er Jahre war ja musikalisch, popmusikalisch eine ganz wilde Zeit, da gab es alles Mögliche, was da so aufkam, unter anderem auch das Thema Blues. Und man merkt bei dem Herrn Simoneit und bei vielen anderen, die in dieser Zeit Musik geschrieben haben, auch in der Kirche, dass sie sich vom Blues haben begeistern lassen. Und dieses Stück, Die ganze Welt hast du uns überlassen, in der Simoneit-Version, ist tatsächlich ein Blues geworden. Und das finde ich total spannend. Wir hören vielleicht mal rein in eine Aufnahme, die es dazu gibt. Ist eine Bläseraufnahme. Der Satz stammt von Michael Schütz. Und wir hören mal kurz rein, wie diese Nummer klingt. Sehr bluesig, jazzig. Hier ist es jetzt schon sehr schön swingig arrangiert, aber man hört diesen Blues raus und die Melodie ist, glaube ich, da ganz gut nachvollziehbar, obwohl man natürlich auch da mal gucken kann, was ist denn daran Blues und was ist vielleicht nicht so optimaler Blues. Also der Blues hat viele Facetten, ganz klar. Es gibt so eine Struktur, die ganz häufig im Blues verwendet wird, das ist der sogenannte 12-taktige Blues, also man hat dann 3x4 Takte, einen viertaktigen Call und dann einen viertaktigen sozusagen Variationscall und dann gibt es 4 Takte einer sogenannten Antwort. Das ist so eine Struktur, die man ganz, ganz häufig im Blues wiederfindet. Frage, Frage, Antwort. Am Ende sind es 3x4 Takte, also 12. Das ist schon vielleicht eine bisschen ungewöhnliche Periodenform, weil man sonst in der Musik gerne mit 8 Takten, 16 Takten und sowas hantiert. Simoneit reduziert das Ganze aber auf 11 Takte, interessanterweise. Also man könnte sagen, es fehlt im Gefühl eigentlich ein Takt. Das macht's vielleicht auch ein bisschen aus, dass die Melodie am Ende so ein bisschen konstruiert wirkt. Sag mal, der Schluss ist nicht so ganz organisch. Allein was die Periodengröße, Länge angeht. Am Anfang geht es gut los mit diesem Call und er macht auch den Variationscall, macht er auch wunderbar. Aber am Ende muss er dann unbedingt auch eine sehr lang angehaltene Synkope einbauen, die schön ist. Ich finde sie total klasse. Aber ich glaube, die macht es ein bisschen schwierig, das an der Stelle zu singen.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen resultiert wahrscheinlich aus der Textstruktur. Ne? Der Text wechselt ja auch noch. Ne? Es hat ja zum Schluss so diese refrainartige diesen wiederkehrenden Textelement, ne? Gott schenkt Freiheit, seine größte Gabe gibt er seinen Kindern. Das ist ja auch ein Bruch im Textduktus.
Genau.
Es gibt so ein bisschen die Vorlage her, ist aber zieht dadurch sozusagen, man merkt, dass der Text vor der Melodie entstanden ist, ne? Sonst hätte man es vielleicht etwas anders konstruiert.
Also, um es direkt zu sagen, das ist kein Blues-Text, so von der Struktur her. Von der Struktur her würde man eben wie diesem Call und Variationscall würde man ja ein Textelement bringen, was man dann variiert und dann würde man sozusagen einen Gegenpart einnehmen in einer sogenannten Antwort. Also so würde man einen klassischen Blues-Text schreiben. Der ist aber garantiert würde ich mal vermuten, von Christa Weiß nicht als Blues-Text geschrieben, aber Simon Knight hat gesagt, okay, ich mache trotzdem einen Blues draus. Und das ist total legitim, das Ding funktioniert da trotzdem mit diesen kleinen, wie ich finde, Schwachstellen da am Ende. Mhm. Spannend ist auch, wir sprachen neulich schon mal darüber, über die Notationsweise, hier wird das Ganze wieder in punktierten Achteln notiert, punktierte Achtel gefolgt von der Sechzehntel. Und das ist eigentlich nicht das, was wir im Shuffle, im Blues-Shuffle vorfinden, vom Feeling her, sondern dort haben wir einen triolischen Grundschlag, also ternären Grundschlag. Gut, Leute, die davon was verstehen, und das sind ganz, ganz, ganz viele Musiker, Rezipienten, die das dann singen oder spielen, können das dann schon übersetzen, aber jemand, der das nicht versteht, der spielt dann wirklich abgehackte.
Das ist dann sehr scharf.
Abgehackte,
sehr punktierte.
Scharf,
ne?
Dann macht es auch keinen Spaß mehr. Dann funktioniert die Nummer nicht. Ne? Diese fehlerhafte Notation haben wir ganz, ganz oft ja bei Shuffle oder swingigen Melodien.
Ja. Nun haben wir ja gesagt, irgendwie, das ist gar kein richtiger Blues-Text irgendwie und er macht trotzdem Blues und es gab das Ziel ja so wie die Jugend oder die Menschen irgendwie Musik gehört haben, zu schreiben. Es gibt auch ein Zitat von einer Studierenden, die bei dieser Podiumsdiskussion dabei war, Bettina Marchand, die sagt, andererseits hat diese Musik, und das sagt sie in Bezug auf dieses Lied wurde in dieser Diskussionsrunde vorgestellt oder vorgeführt, offenbar mit einer gewissen Unmuts- und Buh-Reaktion des Publikums. Was ja interessant ist, man denkt ja mal Kirchentag so ganz weit vorne, aber da gab es schon oft auch noch Widerstand bei diesen progressiven Äußerungen, die wir da eben so hatten. Unter anderem auch bei dieser eben von dieser Bettina Marchand. Andererseits hat diese Musik für einige Jugendliche wieder das Gute, dass sie den Gottesdienst ernst nehmen. Das ist eine Musik, die man auch auf der Straße singen kann. Sonne der Gerechtigkeit oder so etwas kann man auf der Straße nicht mehr singen. Das ist in mehrfacher Hinsicht interessant, weil ich finde, Sonne der Gerechtigkeit wäre fast noch eine Melodie, die eigentlich vergleichsweise modern ist, aber egal. Jugend und Blues und so, das ist ja aus der heutigen Perspektive nicht die Vorstellung, die man unbedingt von Blues hat. Ne? Aber zu der Zeit war es ja ein Ticken anders mit der Blues-Rezeption.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja in den frühen 60ern eigentlich schon eine sehr starke, ich nenne es mal Rückbesinnung auf den Blues, der Blues als so eine archaische Form, auch eine Wurzel von Popularmusik insgesamt, also ist eine ganz, ganz wichtige Wurzel, taucht eigentlich in allen Stilarten in verschiedenster Form immer wieder auf. Und viele Musiker haben sich auch im Laufe ihrer Karriere immer wieder auch mit dem Blues beschäftigt, sind quasi an die Quellen gegangen, haben dort geschlürft, um sich neue Inspirationen zu holen für ihre Musik. Der Blues war lange Zeit auf die Black Community in den Staaten sozusagen fokussiert, wurde von weißem Publikum eigentlich kaum gehört. Und dann gab es in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, so eine Rückbesinnung, dass man auch Bluesmusiker, die längst schon nicht mehr von der Musik leben konnten, weil es einfach nicht mehr interessant war oder nicht mehr abgerufen wurde, hat man dann auf Bühnen geholt wieder. Und da gibt es das American Folk Blues Festival, das von 1962 an in Europa Tourneen veranstaltet hat mit Bluesmusikern. Da sind so Leute aufgetreten wie John Lee Hooker, Brownie McGree, und Sonny Terry, Memphis Slim, Muddy Waters. Das sind alles so, ich sag mal, Ikonen, Blues-Ikonen. Die sind alle da irgendwie aufgetreten. Da gab es zwei Deutsche, die das initiiert haben, dieses Festival. Und die haben dafür gesorgt, dass jedes Jahr um die 10 solcher Musiker sozusagen herangekarrt worden sind und haben Tourneen durch ganz Europa gemacht, also Frankreich, Großbritannien, in die skandinavischen Länder, in Deutschland. Und das hat wirklich dazu geführt, zu einer Begeisterung für diese archaische Musikform des Blues. Wir haben es auch geschafft, dass das irgendwie im Fernsehen übertragen wurde. Also es wurde sozusagen am breiten Publikum auch vorgestellt und davon haben sich ganz viele inspirieren lassen, auch die dann Rockmusiker waren oder das geworden sind nach und nach. Und diese Musik, glaube ich, wir hatten so ein ähnliches Thema beim letzten Podcast in den 50er Jahren, ist auch in der Kirche sehr gut angekommen, weil sie eben auch repräsentierte sozusagen eine unterdrückte Minderheit der Schwarzen in Amerika, mit der man sich auch solidarisiert hat. Civil Rights Movement, Stichwort. Auch vor diesem Hintergrund ist sozusagen der Blues als solcher in der Kirche oder bei jungen Leuten in der Kirche gut angekommen und eine erstrebenswerte Musik gewesen. Deswegen hat man sich dann auch mit diesen mit neuen Liedern sehr stark bluesig auseinandergesetzt und hat eben dann Blues geschrieben und das die Gemeinde dazu aufgefordert, das mitzusingen. Das ist heutzutage eigentlich sehr randständig, kommt kaum, leider, kaum noch vor. Es ist als momentan in der bei den neuen Liedern, die geschrieben werden, haben wir es sehr stark mit Mainstream-Pop zu tun. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir stilistisch noch viel breiter sind, auch in dem, was neu geschaffen wird heute. Damals war Blues tatsächlich ein Thema.
Interessant ist mit dieser Blues-Rezeption in diesem Kontext, dass die auf der einen Seite eine große Internationalität ausstrahlt, mehr oder weniger automatisch durch diese Klangwelt. Das passt auf diesen Text natürlich, ne? Die Freiheit, die ganze Welt und so, die da so drin ist, alle Kinder. Und gleichzeitig aber auch dieses Rebellische drin steckt. Das ist ja schon spannend, wenn man sich die frühen Rolling Stones Alben zum Beispiel anschaut. Das sind ja im Wesentlichen Bluescover, kann man sagen, bis die mal eigene Sachen gemacht haben. Und die eigenen Sachen klingen dann auch noch sehr bluesig oder Rhythm and Bluesig, wie auch immer. Also, dass diese rebellische Attitüde in diese Musik, dass die einfach mitgedacht wurde und zu so einem rebellischen Image einer Band passt, das ist immer eine Gedankensleistung, die man heute nochmal bringen muss, finde ich, weil wir Blues heute, ist ja heute eher etablierte Musik von etwas älteren situierten Menschen, könnte man so denken. Und es hat aber ursprünglich dieses super Rebellische da drin irgendwie. Und deswegen ist es schon ein Statement, dass das in diesen frühen Kirchenliedern so drin ist, weil ja eben auch die 60er Jahre gesamtgesellschaftlich eben diese Jahrzehnte sind, wo wahnsinnig viel hinterfragt wurde, was eben, da beginnt ja so allmählich die Aufarbeitung der ganzen Nazi-Verstrickung der älteren Generationen zu der Zeit und dann gibt es irgendwann die 68er Bewegung und daher ist es vielleicht womöglich gar nicht so ganz unpassend, dass Ulrike Meinhof auf diesem Podium saß, denn das ist ja vielleicht dann die irregeleitete Aufarbeitungsform dieser Vergangenheitsbewältigung, die da im Blues drinsteckt. Und das finde ich schon spannend, dass das da so drin steckt.
Es gibt ja in dem Liederbuch da von 1965, also gibt es ja noch andere Stücke, unter anderem auch einen weiteren Blues, nämlich Überdenke ich die Zeit. Der Text ist auch von Christa Weiß. Überdenke ich die Zeit, überdenke ich die viele Zeit, die ich habe, kann sein, morgen ist es zu spät. Genieße ich das Glück, genieße ich das kleine Glück hier zu Land, kann sein, morgen ist es zu spät. Und so weiter gibt es noch ein paar weitere Strophen. Und da gibt es mehrere Fassungen auch, musikalische Fassungen dazu. Unter anderem eine Blues-Fassung von Oskar Gottlieb Blah. Und ich habe hier eine Aufnahme gefunden, wo Knut Kiesewetter, der norddeutsche Sänger, eine Version von diesem Lied singt. Da können wir auch gerne mal reinhören. Das ist so ein richtiger, schöner, langsamer Blues.
Überdenk ich die Zeit, überdenk ich die viele Zeit, die ich habe. Kann sein, morgen ist es zu spät.
Ja, hier wird das Thema Überdenke ich die Zeit auch wirklich musikalisch super ausgedehnt. Ich habe ganz viel Zeit, zwischendurch an die Zeit zu denken, weil mir die Musik das einräumt. Viele Pausen. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ist vielleicht schwierig zum Mitsingen für eine Gemeinde. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Auf der anderen Seite gehören Pausen zur Musik und auch zu einem Mitsingelied. Hier könnte es sein, dass sie vielleicht ein bisschen zu lang sind, um der Gemeinde sozusagen ein gutes Mitsingen zu ermöglichen.
Genau, also man sieht, dieser Blues steckt in diesen frühen Kirchenliedzeiten drin oder NGL-Zeiten drin. In dem Kirchentagsheft ist es in einer anderen Version drin von Paul Ernst Ruppel. Die ist interessanterweise auch mit Blues überschrieben, ohne jetzt, finde ich, ganz spezifisch Blues zu sein. Zeigt aber ja offensichtlich, dass man womöglich mit dem Statement, das ist ein Blues, womöglich auch etwas ausdrücken möchte. Also dass da sozusagen jenseits von einer strengen musikalischen Komponente irgendwie ein Habitus mit dahinter steckt, den man ausdrücken möchte, der ja auch in dieser Blueswelt irgendwie mit drin ist.
Genau, also ist überschrieben tatsächlich mit Blues, also überdenke ich die Zeit in Klammern Blues, Paul Ernst Ruppel. Und wenn man das dann so spielt oder singt, wie es dann hier steht, auch mit den Harmoniesymbolen und so, würde man vielleicht nicht direkt an einen Blues denken. Aber okay, das ist eine Version, die ist extra offenbar dafür gemacht worden, dass es eben mitsingbarer ist. Und das ist sicherlich gegenüber der Bla-Version der Fall. Aber zugleich klingt es auch ein bisschen konstruiert, wie ich finde. Aber ja, mit dem Begriff Blues alleine, das ist schon eine Zeitansage offenbar. Wir sind an dem Feeling der Menschen heute dran. Deswegen schreiben wir mal hin, dass es ein Blues ist. Ja.
Genau, da haben wir im Prinzip den Bogen, ne? Dass man diese Musik ernst nimmt. So hatte Simon Knight das ja gesagt. Ne? Diejenigen, die in der Welt des Jazz leben oder in der Welt des Blues leben, sollen auch im Gottesdienst ihre Welt wiederfinden.
Ja, genau.
Ja, vielleicht noch ein Fun Fact zum Lied Die ganze Welt hast du uns überlassen. Du hattest das vorhin schon angedeutet. Es gibt eine gewisse norddeutsche Komponente dazu. Wissen manche vielleicht auch, steht auch im Gesangbuch unten drunter tendenziell. Dieses Lied ist, der Text kann man sagen, ist Ende der 60er Jahre nach Schweden gewandert und dort übersetzt worden von Anders Frostenson. Frostensinn wahrscheinlich, mit einer Melodie versehen worden von Lars Orkel Lundberg und in der Form irgendwann zurückgeschwappt nach Deutschland, nach Norddeutschland und nochmal zurückübersetzt worden. Und am Ende kam raus das Lied Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer.
Ja, das ist eine interessante Verwandlung, die dieses Lied genommen hat tatsächlich. Und vielleicht ist es doch gar nicht so eine Verwandlung, denn es bleibt inhaltlich doch sehr, sehr stark an diesem Originalthema der Freiheit dran. Aber schon sehr interessant, dass es eine, ja, so eine Reise unternommen hat. Und Ernst Hansen, der dieses schwedische Frostenson-Lied quasi dann wieder ins Deutsche übertragen hat, übersetzt kann man ja nicht sagen, sondern übertragen in die Situation, die er vorgefunden hat, der war Lehrer an einer Landvolkshochschule in Plön in Schleswig-Holstein und hat auf dem Koppelsberg gearbeitet. Manche mögen diese Einrichtung kennen. Das ist eine Tagungsstätte, Jugendeinrichtung. Ich selbst habe dort längere Zeit tatsächlich gelebt und gearbeitet und habe diesen Koppelsberg immer sehr, auch von der Natur her, sehr genossen. Und Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer beschreibt im Grunde genommen genau diese Situation, diese wunderbare Natur und nutzt ja diese Bilder der Natur, die Hansen dort vorgefunden hat auf dem Koppelsberg, die nutzt er, um die Freiheit in diesem Lied auszudrücken. Herr, dein Liebe ist wie Gras und Ufer, ist ja wirklich ein sehr bekanntes Lied geworden, wird gerne auf Deutsch gesungen, steht auch im Gesangbuch und hat ja den Ursprung über Die ganze Welt hast du uns überlassen. Dann ist es gelaufen nach Schweden, zurückgekommen, auf dem Koppelsberg gelandet und Ernst Hansen hat Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer draus gemacht. Toll.
So kann es passieren. so sind Geschichten. Ja, das war unsere Folge über den Kirchentag, kann man sagen, oder über das Liederheft des Kirchentages in reingezoomter Form. Vielen Dank, Hartmut. Das war sehr spannend, sehr erhellend. Es lohnt sich mal, in diese frühen Kirchenlieder reinzugucken und nach Blues-Elementen zu suchen und sie dann gegebenenfalls auch vielleicht in die Aufführungspraxis dieser Lieder noch etwas stärker hineinzubegeben.
Auf jeden Fall mal ausprobieren, die Sachen mal singen und sie vielleicht nochmal mit anderen neuen Harmonien oder so versehen, sie wieder zum Leben bringen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es sind ganz, ganz tolle Songs dabei. Ja, vielen Dank, Stefan. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und sich auszutauschen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja?
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay, tschüss.